Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Text für diese Predigt haben wir gehört im Evangelium. Es ist der sogenannte Johannesprolog, der Beginn des Evangeliums nach Johannes. Zu Heiligabend, auch heute früh in der Mette, haben wir, wie es so üblich ist, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas gehört. Die erkennen wir sofort. Es begab sich aber zu der Zeit. Ich muss gar nicht weitersprechen. Im Advent habe ich mit unseren Konfirmanden in Vorbereitung aufs Weihnachtsfest eben auch darüber gesprochen, über die Weihnachtsgeschichte. Ich muss sagen, über die Weihnachtsgeschichten. Denn wer sich in der Bibel auskennt, weiß ja, es gibt vier Evangelien, viermal Lebensberichte über Jesus. Und in zwei dieser Evangelien finden sich Weihnachtsgeschichten. Die bekanntere steht bei Lukas, die wir zu Heiligabend immer verlesen. Und die andere steht bei Matthäus. Und wenn ich unsere Konfirmanden frage, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten? Vielleicht wäre die einfachste Antwort, naja, bei Lukas, da gibt es die Hirten und bei Matthäus, da gibt es die Weisen. Zwei Weihnachtsgeschichten. Und nun ist es aber so, dass im vierten Evangelium, und das ist Johannes, eigentlich ganz zu Beginn auch eine Weihnachtsgeschichte versteckt ist. In den Worten, die wir gehört haben. Es ist nicht sofort ganz offensichtlich. Wir hören nichts von Maria und Josef oder dem Stall. Aber es geht um nichts anderes. Weihnachten. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Nichts anderes ist das, als worum es an Weihnachten geht. Diejenigen, die während der Adventszeit vielleicht bei mir in einer Bibelstunde waren, die hören vielleicht heute ein paar Dinge zum zweiten Mal. Es ist ein wunderbarer Text, der versetzt mich in Begeisterung und er ist wie ein Schwamm vollgesogen mit reichhaltiger Theologie. Da geht es um alles, Anfang und Ende. Gott und Mensch, Hohes und Tiefes. Und vor allem um Jesus. Wenn man das Kapitel durchliest, merkt man nach einer Weile, selbst wenn man vorher nicht damit vertraut ist, bei diesem Wort, da geht es doch um Jesus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es geht um Jesus und um zu verstehen, was für eine Reichhaltigkeit in diesem Text überhaupt angelegt ist, müssen wir leider noch viel weiter zurückgehen, nämlich bis in die tiefe griechische Antike. Das Wort, wir übersetzen es im Deutschen als Wort, heißt im Griechischen, der Ursprache des Neuen Testaments, Logos. Ist auch so ein Wortschnipsel, das bei uns in vielen Begriffen vorkommt. Theologie zum Beispiel, die Lehre von Gott. Logos, wir übersetzen es mit Wort. Es hat eine viel größere Bedeutungsweite, Sinn, Lehre. Vieles, vieles, vieles steckt in diesem Wort verborgen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, was es für unter anderem auch alte griechische Philosophen bedeutet hat. Vornehmlich die Stoiker, da will ich gar nicht ins Detail gehen. Es ist eine Philosophie, die immer auch mal wieder Begeisterung stiftet. Marcus Aurelius ist vielleicht bekannt, ganz bekannter Vertreter der stoischen Philosophie. Und für die Stoiker war klar, mit diesem Begriff Logos ist etwas gemeint, was uns hilft, die Welt zu verstehen. Wenn wir durch unsere Welt gehen, dann dauert es nicht lange, bis wir merken, na, hier gibt es ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten. Da passieren Sachen immer wieder. Damit ist nicht nur gemeint, dass wenn ich die Tasse fallen lasse, sie immer unsanft den Boden treffen wird, sondern auch der Wechsel der Jahreszeiten, Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Überall in der Natur lassen sich Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten entdecken. Und das erfordert eine Erklärung. Und für die griechischen Denker ist klar, naja, offensichtlich muss da etwas sein, was diese Ordnung, diese Regelmäßigkeit in der Welt stiftet. Dafür muss es eine Ursache geben. Und für diese Ursache fanden sie den Begriff Logos, den wir hier in der Bibel mit Wort übersetzen. Der Logos ist das tiefere Vernunftprinzip, die innere Ordnung, die erklärt, warum unsere Welt nach Regelmäßigkeiten funktioniert. Also eine ganz tiefe und einfache Logik, dass unsere Welt nicht im Chaos versinkt, sondern geordnet erscheint. Und jetzt hören wir, am Anfang war das Wort, war der Logos. Das ist ja auch klar, wenn es etwas gibt, was für die Ordnung in der Welt verantwortlich ist, dann muss es von Anfang an da sein, bevor es die Welt gibt. Am Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und Gott selbst war dieser Logos. Warum ist diese Welt, in der wir leben, für uns geschaffen? Warum können wir dort existieren? Warum gibt es diese Regelmäßigkeiten, diese Ordnung, die wir entdecken können in der Natur? Nun, weil es einen Schöpfer hat, weil Gott dahinter steckt, weil dieses tiefere Ordnungsprinzip, dieser Logos, in Gott selbst verborgen liegt. Soweit Erkenntnis Nummer 1. Jetzt komme ich zum Kernsatz dieses Weihnachtsfestes. Ich habe ihn am Anfang schon vorgelesen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und noch einmal gehe ich hinein ins Griechische. Keine Angst, das letzte Mal für heute. Im Urtext ist es sehr vergnüglich zu lesen, dass eigentlich, wenn man es genau nimmt, da steht, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das Wort wurde Fleisch und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Gut, ja, wohnen und zelten, das hat schon viel miteinander zu tun. Warum ist das wichtig? Jemand, der dem jüdischen Glauben angehört, der wird bei diesem Wort sofort an etwas denken, und das ist die Existenz des Volkes Israels in Zelten in der Wüste. Nach dem Auszug aus Ägypten, dem Gang durchs Schilfmeer, das Mose teilt, viele kennen das ja aus dem Film, und dann 40 Jahre durch die Wüste. Das Volk lebt in Zelten, ein Dauercampingurlaub. Aber das ist noch nicht alles, denn Gott ist mitten dabei. Es gibt ein besonderes Zelt, die sogenannte Stiftshütte oder auch das Zelt der Begegnung. Es ist ein Zeltheiligtum. Später gab es ja einen richtigen Tempel, aber während der Zeit in der Wüste gab es einfach ein Zeltheiligtum. Da gibt es tolle Darstellungen, auch Modelle, zum Beispiel im Reichenbach, im Begegnungszentrum für Israel. Und da ist dann dargestellt, dass es einfach so ein Raum ist mit Planen, Zeltplanen abgehangen. Und dann gibt es einen äußeren Bereich, das Heilige, und nochmal einen inneren Bereich mit dem Zelt der Begegnung, das Allerheiligste. Und dieser innerste Bereich ist ein besonderer Ort, den nur der hohe Priester einmal im Jahr betreten darf. Dieses Zelt verkörpert zwei Dinge. Gott ist da, mitten unter uns, selbst wenn wir durch die Wüste ziehen. Aber auch, Gott ist so heilig, dass ich nicht einfach so zu ihm kommen kann. Nach dem Gang durch die Wüste findet das Volk Israel ein Zuhause. Später wird ein Tempel errichtet. Soweit kennen wir das. Und nun haben wir gehört, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ich habe gesagt, dieses Zeltheiligtum hieß Zelt der Begegnung. Und wenn wir diesen Vers hören, dann sagt er uns ja nichts anderes, als dass Gott auf eine gewisse Art und Weise ein neues Zelt aufschlägt. Und diesmal nicht eins aus Tierhäuten und Stoffen in der Wüste, sondern ein neues Zelt in Gestalt eines menschlichen Körpers. Gott wird Mensch. Eine völlig neue Art und Weise, wie Gott da ist, unter uns ist. Wie er mit seinem Volk in der Wüste war, ist er jetzt auf einmal mit zuerst seinem Volk, aber letztlich auch mit der ganzen Menschheit, denn das eint uns ja alle, wir sind Menschen und Gott nimmt sich diesen Zustand an. Gott wird Mensch. Damit sind wir in einer Bewegung drin, die Gott vollzieht, dass er sich zu uns Menschen naht, als Lösung für das grundsätzliche Problem, was wir Menschen mit Gott haben. Wir können ja nicht zu ihm. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht anfassen, ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und dann dort Gott finden. Er ist mir verschlossen und ich komme nicht an ihn heran, wenn er sich nicht zu mir bewegt. Und genau das passiert durch die Bibel hindurch. Schon ganz am Anfang im Garten Eden schafft Gott einen besonderen Ort, wo er mit dem Menschen zusammen ist. Mit seinem Volk geht er durch die Wüste und jetzt zu Weihnachten wird Gott Mensch. Er ist in ganz neuer Weise mitten unter uns. Man kann ihm jetzt sogar begegnen, ihn anfassen, seine Stimme hören. Noch nie hat es sowas vorher gegeben. Und oft ist der, der behauptet hat, Gott zu sein, Jesus, der Sohn von Maria, nicht das, was die Leute erwartet haben. Aber daran kann kein Zweifel bestehen, das hat Jesus behauptet zu sein, Gott selbst. Hier ist noch kein Ende. Wir haben einen Punkt erreicht, wo Gott in einer neuen Weise da ist, die es noch nie vorher gegeben hat. Aber es geht ja noch weiter. Gestern Vormittag habe ich bei einem Gottesdienst im Pflegeheim davon gesprochen, dass das Leben Jesu von Kleidung gerahmt wird. Als kleines Kind wird er in Windeln gewickelt. Am Ende seines Lebens wird er in ein Grabtuch gewickelt. Und dann geht es ja weiter. Jesus steht wieder auf. Er geht zum Himmel, wie wir das im Glaubensbekenntnis sprechen, und dann kommt noch etwas. Er verspricht seinen Nachfolgern, dass er seinen Heiligen Geist schenkt. Und über diesen Heiligen Geist ist nun gesagt, dass wir, alle die, die an Jesus glauben, sein Tempel sind, Tempel des Heiligen Geistes. Gott in der Wüste bei seinem Volk im Zeltheiligtum, Gott mittendrin als Mensch unter uns, Gott in mir mit seinem Geist und ganz am Ende soll es wieder dahin gehen, dass wir bei Gott sind, ganz und gar. Und da wird nichts sein, was uns von ihm abhält. Das ist die große Geschichte der Bibel, wie Gott sich auf uns zubewegt, um uns wieder zu sich zu holen. Bei diesen großen Gedanken, die vielleicht oft auch sehr abstrakt sind, denn was heißt es, dass der Höchste ganz klein wird, Mensch wird? Ich komme an meine Grenzen, wenn ich das mit meinem Kopf fassen will. Und vielleicht muss ich da auch stehen bleiben. Ich kann Gott nicht in meine Denkschublade stecken. Ich kann ihn nicht ganz fassen. Ich komme an meine Grenzen, wenn ich versuche, alles ganz vernünftig und logisch zu erklären. Und wie ist das mit der Jungfrauengeburt und Gott dann plötzlich Jesus? Ist Jesus eigentlich Gott oder wie ist deren Verhältnis? All diese Fragen kann man sich stellen und wir werden in diesem Leben, denke ich, nicht darüber hinauskommen, dass wir an eine Grenze geraten. Wir können Gott nicht fassen, weil er unfassbar ist. Aber obwohl ich ihn nicht fassen kann, kann ich ihm begegnen. Und das ist genau das, was Heiligabend an der Krippe passiert. Die, die da kommen, die Weisen, die Hirten, die fallen auf die Knie, weil sie etwas erkennen in diesem Kind. Da steckt eine Tiefe drin, ein Geheimnis, das man kaum begreifen kann, aber ich kann dort sein, bei Jesus selbst. Für mich ist das Ganze nirgendwo schöner und treffender ausgedrückt als in der fünften Strophe von dem Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippen hier«. Und da spiegelt sich auch dieser Text wieder vom Wort, das von Anfang an da war, vom Wort Jesus, der Gott selbst war, Mensch wurde und in seine Welt, die er geschaffen hat, hineinkommt, nur damit die Menschen ihn nicht erkennen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das ist die kleine Ouvertüre. Kommt noch eine Strophe dazwischen und jetzt lese ich uns die fünfte Strophe, die für mich ganz, ganz große Strophe, die dieses Geheimnis verkörpert. Die lese ich uns jetzt vor. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Das ist genau auf den Punkt gebracht. Die Größe von einem Geheimnis, das ich nicht fassen kann, aber das mich trotzdem in meinem Herzen tief bewegt. Da liegt Gott. Nicht nur einfach in menschlicher Gestalt, sondern Mensch geworden für mich. Denken wir nochmal an die Zeltplane. Das Zeltheiligtum und Jesus, das Wort, das unter uns zeltet. Als Jesus seinen letzten Atemzug am Kreuz tut, so wird berichtet, zerreißt der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, diesen ganz besonderen Begegnungsort mit Gott, abtrennt. Das Allerheiligste liegt offen. Das ist Gottes Plan. Wir können zu ihm kommen. Und ich wünsche uns, dass uns das mit einem weihnachtlichen Frieden erfüllt, so ein Frieden, der höher ist, wirklich höher ist als unsere menschliche Vernunft. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, Nummer 45.